Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast Folge 41 mittlerweile schon. Und wir markieren einen ersten Wendepunkt der Saison, denn die Südrunde ist beendet und auch darüber müssen wir reden. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass die Nordgruppe beendet ist und da brauchen wir Unterstützung. Wir haben halt einfach die Südbrille auf und wie könnte man das besser auffangen als mit einem kleinen Crossover mit Gästen. Und ich begrüße jetzt trotzdem mal, ich bin ein schlechter Gastgeber, ich begrüße trotzdem erstmal die zwei Kollegen aus der Packmask-Crew, das sind Sebi und Egel, ich grüße euch.
Servus.
Und last but not least, man sagt ja auch, das Beste kommt zum Schluss, oder? Eigentlich, so schlecht bin ich als Gastgeber ja dann doch nicht. Wir begrüßen vom Bulli Eishockey Blog und vom Bulli Podcast die beiden Kollegen Helmut Krebs und Frank Göbel. Herzlich willkommen beim Münchner Eishockey Stammtisch.
Servus. Hi. Grüßt euch.
Ganz wichtige Frage, auch vor allem an die beiden, die normalerweise nicht in der Runde sind. Stammtisch heißt Kaltgetränkezeit. Wie schaut's aus?
Ach was. Helmut, das ist ein Podcast, da darf man Bier trinken.
Ja, ich hab schon davon gehört. Da ich ja nicht so weit weg bin, also auch in München, weiß ich ja ganz genau, was ein Stammtisch ist. Deswegen bin ich bestens vorbereitet natürlich.
Ist das geil.
Frank, du hast ja ein kleines Herz für die Kölner Haie. Jetzt dachte ich zumindest, dass auch bei dir das Bier eigentlich standardmäßig mit dabei ist.
Ja, Köln und Kölsch, das passt bei mir nicht. Also Kölsch ist nicht mein Ding. Wie viele Hörer wissen, ich bin ja gebürtiger Essener und eigentlich würde ich jetzt einen Staude aufmachen. Staude hat mein Bierhöke aber nicht gehabt. Deswegen habe ich heute ein DAP, ein Dortmunder Aktienbrauerei Pilsener.
Auch nicht schlecht.
Ich bin nicht nämlich ein Pilsner.
Bei einem regionalen Bräu.
Ja.
Das ist, denke ich, auch, wir müssen in den Wurzeln auch treu bleiben. Ne? Das hilft ja nichts. Ne? Wir machen jetzt hier keine Werbung.
aber ich glaube, der Sebi trinkt sogar schon wieder unsere Hausmarke.
Ja. Ich glaube, Sebi hat das Packmas-Zwickel. Hat er. Oh ja, hat noch er. Eins. Aber es wird momentan nachgebraut. Also unser Packmas-Zwickelbier, auf das wir immer noch extrem stolz sind, wird momentan nachgebraut.
Stopp mal kurz. Wie kommt ihr zu eurem Bier?
Wir haben Helmut, einen
warum
Hörer.
Haben wir das nicht?
Das habe ich dir schon erzählt.
Ja, nee, wir müssen an den Martin, an unseren treuen Hörer Martin alle Grüße rausjagen. Der braut für sein Leben gern und hat ein Packmas-Zwickelbier kreiert.
Okay, Martin, habe ich mir notiert. Den werde ich anschreiben.
Meinst du, er kann auch ein Bulli-Block Kölsch brauen, oder?
Ein Bulli-Block?
Nee, du magst ja kein Kölsch. Ne?
Ein Bulli-Block Pilz.
Pilz.
Ja, oder er macht gleich einen Bulli-Bock draus.
Ja, das wäre noch schöner. Wir sind ja in Bock, 2 Wochen Pilz. In Köln. Dann kann ich dir eins mitbringen.
Stark. So, jetzt haben wir 3 Minuten schon geredet, einfach nur, um uns vorzustellen. Wir haben die Sendung so vollgepackt, wir müssen direkt loslegen. Wisst ihr übrigens, und da steigen wir gleich mal damit ein, was gestern vor genau 10 Jahren war? Pre-Playoffs, EHC München gegen Kölner Haie, das drittlängste DEL-Spiel aller Zeiten. Und ein Mann hat den Schlusspunkt gesetzt, der heute das EHC-Trikot trägt. Philipp Gogola in der 110. Spielminute, damals zum 4:3 für Köln.
So ein cooler Typ.
Autsch. Jetzt trifft er halt ins richtige Tor.
Wirklich autsch. Aber Gogola und Hager standen auch auf dem Eis, als Köln hier den Ausgleich im Playoff-Halbfinale geschossen hat. Und 20 Sekunden später, naja.
Ich suche meine Stimme alle. Immer noch.
Also, ich wollte eigentlich nur hinleiten, dass wir auch ein historisches Datum haben. Aber diese 6 Drittel damals, dritte Verlängerung, 110. Minute das Tor, da haben die Haxen danach schon ein bisschen wehgetan. Den Spielern wahrscheinlich mehr als uns, aber wollte ich nur mal reinwerfen. Die Südgruppe wurde beendet vom EHC Red Bull München durch einen 2:1 Erfolg über die Schwenninger Wild Wings. Ein bisschen auf dieses Spiel müssen wir noch gucken, bevor wir aufs große Ganze gehen, denn es hat sich ein bisschen was nochmal getan. Ein Spiel, das nicht uninteressant war in relativ vielen Aspekten. Bevor wir in die Details gehen, die aus Münchner Sicht wohl beste Nachricht. Conny Abelshauser ist zurück auf dem Eis und verdammt nochmal, der Kerle netzt gleich mit dem Game-Winning-Goal. Und wenn man sich Conny Abelshauser angeguckt hat, in diesem Moment, als er eingenetzt hat, ein Blick in sein Gesicht, das hat Bände gesprochen. Vielleicht darf ich Helmut gleich mal dazu holen, den Bulli-Vertreter aus München.
Wie du gesagt hast, man hat es ihm so richtig angesehen und ich glaube, wir alle gönnen ihm das total nach seiner Verletzung. Ich glaube, er hat erst 4 oder 5 Spiele jetzt gemacht. Ich glaube, das war sein 5. in der Saison. Dieses Tor, das war einfach Genugtuung auch für ihn. Also ich habe mich da so super gefreut für ihn. Ich glaube, uns geht es allen so, oder?
Ja, also ich glaube, da muss man nicht mal Münchner sein, um jemanden wie Conny Abelshauser
ja.
das als Person einfach zu gönnen. Und auch nach dem Spiel hat er dann noch so ein bisschen Faxen gemacht mit J.J. Peterka. Und da hast du schon gesehen, da ist die Erleichterung groß.
Das war vor allem schön rausgespielt. Also das war ja auch noch ein cooles Tor.
Der Conny macht halt dann auch immer die schönen Tore.
Ja.
Also ja, so aus neutraler Sicht muss ich sagen, der Abelshauser, der ist für mich so ein Phänomen. Der ist ja groß und auf dem Eis wirkt er so schlaksig, so ein bisschen stachsig. Aber der hat ja auch Reichweite mit seinen langen Armen und mit seinem Schläger und Top-Besetzung in der Verteidigung und cooler Typ. Also auch die Sachen mit seiner Mähne und so und was er auch auf Social Media immer so abgibt. Also cooler Typ, also top.
Das ist halt eine Allzweckwaffe. Die Münchner Allzweckwaffe, Conny Abelshauser, der ist auch wirklich gefühlt für jeden Spaß zu haben. Mhm. In jedem zweiten Interview siehst du ihn, wenn es wieder um was geht, eine Aktion, eine Promotion oder sonst irgendwas.
Ja.
Conny ist immer da. Mhm. Der ist im Grunde das Gesicht Münchens, oder? Frank, übertreibe ich jetzt nicht.
Nein, auf jeden Fall. Also wenn ich an Red Bull München denke, denke ich erstens an John Jacksons Haare und dann Conny Abelshauser.
Die Haare, die Don Jackson zu wenig hat, hat der Conny vielleicht ein bisschen zu viel.
Siehste?
Ja. Und ich hatte vorhin noch gedacht, dass du sagst, die Reichweite von Connys Haaren und nicht Armen. Ich habe vorhin
mittlerweile muss man sagen, ja, das kann auch schon eine Strecke zurücklegen.
Absolut.
Aber und wenn du beide zusammennimmst, von der Härte und von der Spielweise und von der Haarlänge, wenn du die Mitte nimmst, dann kommst du auf Zach Redmond.
Ja.
Auch ein cooler Typ.
Und schon haben wir eine Rechnung aufgestellt.
Also Abelshauser plus Don Jackson.
Gleich Zach Redmond.
Ja. Speaking of Don Jackson, war das gestern nicht auch sein 600. Sieg in der DEL?
So ist es.
Ja. Das habe ich doch, stimmt das?
Ja.
Ich meine, ich habe gerade mal die Datenbank gecheckt und da stand irgendwie sowas drin.
Ja, tatsächlich war es auch so. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass er das auf dem Schirm gehabt hätte.
Null. Wollen wir zu was anderem. Gestern war der 16. März, heute ist der 17. März. Wir sind ein bisschen grün angehaucht hier mit T-Shirts unter den Dingen und im Hintergrund. St. Hagar's Day, oder? Wie war das?
Oder St. Delair Day?
Ja, so in die Richtung. Mm. Oder war schlecht?
Der war richtig schlecht und das merkt man auch.
Der war richtig schlecht.
Die Stimmung hier ziemlich...
Aber soll ich euch was sagen? Ich schneide heute und das bleibt drin.
So. Nee, das bleibt drin, weil, ganz ehrlich, es ist ja auch eine super Überleitung, weil über Patrick Hager unter anderem müssen wir sprechen.
Absolut. Und ich glaube auch, das war der Gedanke von Sibi, dass wir jetzt direkt auf Patrick Hager überleiten. Wir sprechen, ich wollte eigentlich noch gar nicht hin, aber jetzt müssen wir da hin, es hilft ja nichts. Patrick Hager und Mark Vokes haben, ich weiß nicht für wen, aber also für mich war es ein bisschen überraschend, die reingetauscht. Ich habe damit jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber letztendlich sahen die Reihen ein bisschen anders aus und Patrick Hager hat an der Seite von Chris Borg und Trevor Parks in der Sturmreihe gespielt, währenddessen Mark Vokes an die Seite von Yasin Elis und J.J. Peterka gewechselt ist. Was sagt die Radio Wiesenfeld-Crew?
Also ich habe gestern erfahren von auch einem treuen Hörer, dass Mark Vokes vorher 5 Spiele lang nicht gepunktet hatte, was für Mark Vokes quasi eine Ewigkeit ist.
Ungewöhnlich.
Ich glaube, das war schon eine Maßnahme, um mal wieder was Neues zu probieren. Und das kannst du ja in der Phase der Saison auch. Ich finde die Grundidee, Vokes mit den beiden schnellen Elis und Peterka in eine Reihe zu stellen, und zu sagen, er füttert die mit Pässen und Hager in die erste Reihe zu Parks zu stellen und machst aus Borg dann den Spielmacher in der Reihe, finde ich gar nicht so schlecht. Finde aber schon, dass man gestern gesehen hat, dass es halt noch nicht so ganz eingespielt ist.
Ich gehe sogar weiter, du musst es irgendwann während der Saison halt auch mal machen, dass du, klar ist es schön, wenn du Mitte der Saison irgendwo feste Sturmreihen hast, aber jetzt lass mal einen verletzt sein, einen gesperrt, einen ausfallen und du musst dann irgendwo, wenn es um die Wurst geht oder in den Playoffs deine Reihen neu zusammenwürfeln, da muss man sich davor schon mal irgendwo auch die Gedanken machen. Und man hat ja auch in dem Mannheim-Spiel davor gesehen, dass man sich jetzt zum Beispiel auch auf diese oder in den paar Spielen davor, dass sich die Gegner schon sehr gut auf die Vokes-Reihe mit Borg und Parks eingestellt haben. Also man hat sich durch das, dass das so fest war in der letzten Zeit, kommt man bei den Gegnern schon merken, durch das, dass wir jetzt auch hatten, nicht die schlechtesten Gegner hatten und die mit relativ guter Mannschaftsstärke da waren und viel Zeit für die Vorbereitung war, hast du schon gemerkt, auch bei den Gegnern, dass jeder seine gegnerische Sturmreihe hatte und dass jede Reihe gut drauf eingestellt war. Also ich meine, gutes Videostudium, das war vor 10 Jahren vielleicht noch eine Geschichte für die großen Vereine, aber mittlerweile haben das die kleineren Vereine oder die kleineren Teams auch schon sehr gut drauf, sich auf den Gegner einzustellen.
Letztendlich also eine gute Maßnahme, eine richtungsweisende Maßnahme auch Richtung jetzt Verzahnungsrunde und Playoffs, ja. Einfach um auch eine Variabilität wiederherzustellen.
Ja klar, und vor allem kannst du so, wenn du ein paar Reihen eingespielt hast, die sich wenigstens ein bisschen miteinander auskennen, wenn du dann ein Spiel hast, wo du merkst, okay, der Gegner kennt das System, der hat sich drauf eingespielt, dann tust du dir leichter auch während einem Spiel mal drauf zu reagieren und im nächsten Drittel einfach mal oder sogar während dem Drittel die Reihen noch umzustellen und da wieder neue Sachen zu kreieren.
Ich glaube auch, dass du auch einfach flexibler bist, wenn du mehr umstellst. Ich glaube, die Playoffs sind ja, glaube ich, safe für München, wenn ich die Tabelle so gecheckt habe. Das heißt, man kann so ein bisschen ausprobieren. Und es gerade, wenn du an die Playoffs denkst, Best of Three ist das ja, dass du einfach flexibler bist, wie du deinen Angriff gestaltest. Weil von Spiel 1 musst du ja Gas geben. Und je schwerer du auszurechnen bist für den Gegner, desto besser hast du Chancen, auch weiterzukommen.
Ich würde es aber auch mal von der anderen Seite sehen. Es gab ja auch eine Angriffsreihe, die genauso geblieben ist mit Mauerschütz und Gugula. Das war die ehemalige Kossila-Reihe.
Die ist schon also, kommt bei einem Kollegen Tränchen wieder daher.
Ja, aber die ist ja so geblieben und das muss man auch mal rausstellen, dass das einfach genau die Reihe ist, die bei der es einfach Klick gemacht hat die letzten Wochen.
Das ist auch bitter nötig gewesen, weil man muss Kalle Kossila ersetzen, wie auch immer das funktionieren soll.
Das hat sogar der Helmut mitbekommen, dass beim Ekel der Kossila ist einfach der Trigger.
Ich muss es einmal reinbringen, aber es ist ja auch richtig. Ich meine, über Kalle Kossila habt ihr ja schon viel, viel berichtet und auch viel drüber gesprochen.
Ja, aber es tut halt.
Ja, im Norden ist er noch nicht so angekommen, ist schon klar.
Oder? Don't get me started.
Ja, aber Kossila, um da jetzt einfach mal den Finger weiter in die Wunde zu legen, wir haben ihm ja eigentlich ein paar Einsätze in der NHL gewünscht, dann direkt bei den Maple Leafs.
Nein.
Gewünscht. Nein. Gewünscht. Ja, also wir haben ja durchgesagt, wir wünschen es ihm, dass er dort zum Einsatz kommt. Wenn man sich jetzt aber so seine Statistiken aus den letzten Spielen anschaut, wäre er doch wohl besser in München geblieben.
Ja, ein verballerter Penalty, Penalty schießen und so. Das wäre ihm hier natürlich nie passiert. Nebenbei, ich frage mich tatsächlich, ob man jemanden einen Einsatz bei den Maple Leafs wünschen sollte, aber das ist jetzt Ansichtssache.
Es ist sehr, sehr große Ansichtssache, ja.
Mit dem kurzen Blick Richtung NHL.
Ja.
Gerade mit bisschen mit Dominik Cahoon.
Ja.
Da schaut es ja ähnlich
traurig aus.
Ja. Also seit einer Woche schon gar nicht mal gespielt, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe.
Nee, länger.
Es war letztes Spiel war der 6. März bei ihm. Ja. Also er ist sogenanntes Healthy Scratched, also so nennt sich das. Er ist quasi der überzählige Spieler, der auf der Tribüne ist. Es gibt, meine ich auch, ich glaube, ihr hattet das auch mal verlinkt oder geteilt bei Twitter, meine ich, ein Foto von ihm auf dem Eis mit Leon Dreiseitel. Also er ist im Prinzip der überzählige Spieler gerade so in Edmonton.
Ja, das ist etwas, was die Münchner Seite des Lebens nicht so gerne sieht. Man fühlte ja immer noch so ein bisschen, das ist unser Bub da drüben.
Wird auch immer bleiben.
Würde auch immer bleiben. Und es ist schon, da macht man sich ein bisschen Sorgen. Also wir wünschen ihm natürlich, dass er da drüben sich durchbeißt und dass er da noch viele, viele Jahre erfolgreich spielt. Momentan ist es eine Talsohle. Natürlich hätten wir ihn ganz gerne wieder im Münchner Trikot. Das machen wir jetzt auch kein Hehl draus, aber der darf auch jederzeit wiederkommen, aber dann bitte dauerhaft, wenn er dort drüben 10, 15 Jahre auf höchstem Niveau gespielt hat und dann darf er noch 5 Jahre hier in München die Champions League gewinnen, Meisterschaften holen und dann kommt die 21 und das Hallendach. So. Damit können wir das, glaube ich, kurz schon mal abhaken. Patrick Hager haben wir schon mal kurz angesprochen gehabt. Jetzt gehen wir mal bitte einmal kurz weg vom Eis, weil ich finde, das ist nochmal ein Thema, was wir nochmal zumindest kurz ansprechen sollten. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge es genau gewesen ist, als wir einen kleinen Rundumschlag gemacht haben. Ich glaube, es war Folge 39. Jo. Wir uns tatsächlich ein bisschen ausgekotzt haben, was an Auskotzungen, kann man das so sagen, was an Auskotzungen in Social Media so abgeht. Mhm. Und Patrick Hager hat letztendlich im Grunde das nochmal unterstrichen, was wir ja schon thematisiert haben, und zwar bei den Kollegen von der Eishockey-Show, bei Sascha Bandermann, Basti Schwele und Rick Goldmann. Wir haben das bei uns auch auf die Seite gestellt, weil wir es einfach auch gesagt haben, das muss man einfach, glaube ich, nochmal hervorheben, bevor das untergeht. Patrick Hager wurde gefragt nach seinen Social-Media-Aktivitäten und dass auf Instagram da seit der Meisterschaft 2018 nicht mehr so viel passiert ist. Und Patrick Hager hat gemeint, da wirst du bei mir nichts finden. Das ist der nächste Schritt jetzt, dass ich es lösche. Aber dann fragt mich wieder jeder, warum ich es lösche. Ich bin mittlerweile kein großer Fan mehr von diesen Plattformen. Und weiter, leider Gottes entwickelt sich die Gesellschaft momentan in die Richtung, dass du nicht mehr viel Positives aus den Plattformen rauskriegst. Es ist genau das, was wir schon angeprangert haben. Und da würde ich ganz gerne mal die Bulli-Kollegen mit hinzuziehen, weil wir haben im Vorgespräch auch schon mal ein, zwei Sätze darüber verloren. Vielleicht mal in deine Richtung, Frank. Ich glaube, Patrick Hager spricht da vielen und nicht nur Spielern aus der Seele.
Definitiv. Ich finde, Social Media ist halt mittlerweile ein eigenes Leben. Und ich verstehe Patrick Hager komplett, wenn er sagt, er will sich da zurückziehen. Machst du morgens Twitter auf, willst du es sofort wieder zumachen. Es ist einfach furchtbar, was da Menschen sich aneignen, was sie da reinschreiben, was sie da äußern, wen sie da angehen. Und Menschen, die im öffentlichen Fokus stehen, auch Profi-Eishockeyspieler, auch bei Red Bull, das ist völlig klar, kann ich durchaus verstehen, dass er sagt, nee, ich will damit nichts zu tun haben. Ich finde den Move sehr gut, würde ich auch gerne machen, aber ich bin bei Bulli. So. Und Bulli ohne Social Media ist quasi nicht existent. Es ist einfach so, ne? So. Also wir sind auch Teil davon, von diesem Social Media. Es gibt halt leider Menschen, auf Menschen nennen kann, weiß ich nicht, die da diesen Hass schüren und diese Aggressivität damit reinbringen, was völlig fehl am Platz ist. Ich wette, wenn du diesen Menschen face to face stehen würdest, sehen würdest, wird er das nicht so sagen. Man ist ja geschützt im Internet, man kann da schreiben, was man will, man kann sich nennen, wie man will, und dann kann man da seinen Shit loswerden. Das trifft halt leider Menschen, die dem nicht immer gewachsen sind. Und deswegen glaube ich, Social Media, du brauchst einen Führerschein für. Das wurde schon mal von ein oder anderem mal so ein bisschen betont, auch in anderen Podcasts und von anderen Experten, dass Menschen wissen, was sie da eigentlich machen im Internet, was das für Auswirkungen hat, wenn ich jemanden beleidige oder so. Deswegen, also Social Media, das ist ein gefährliches Ding in meinen Augen.
Und du hast es gerade richtig angesprochen. Es hat ja viele, viele gute Ansätze, ne? Um sich zu vernetzen, auszutauschen. Natürlich. Auch unser, in Anführungszeichen, Erfolg oder unsere Reichweiten sind auch von Social Media natürlich abhängig. Wir müssen ja auch irgendwie Werbung für uns machen. Mhm. Ne? Weil ansonsten, wie sollen wir denn vor allem heutzutage, ja, Heimspiele ohne Zuschauer stattfinden, wie sollen wir denn sonst auch auf uns aufmerksam machen? Aber wir sind ein Eishockey-Podcast, aber dass wir hier auch mal ein bisschen gesellschaftlich werden, muss fast sein, weil
völlig in Ordnung.
Kann völlig gut sein. Und wir werden das auch weiterhin, wenn uns das auffällt, werden wir das anprangern. Das sage ich auch hier nochmal ganz deutlich. Da nehmen wir dann auch kein Blatt vom Mund.
Ja, sehr gut. Wobei man jetzt auch noch sagen muss, also ihr Internet hat auch seine guten Seiten. Ohne das Internet würden wir fünf jetzt hier zusammensitzen. Muss man ganz einfach sagen.
Ne? Glaubst du, das ist eigentlich das auf Dauer durch dieses Internet?
Was?
Glaubst du, dieses Internet kann sich auf Dauer durchsetzen?
Nein, natürlich nicht. Das ist ein Trend. Ja, ne? Ja. Das wird irgendwann, Aber wenn du ein positives Beispiel brauchst fürs Internet, dann guck dir mal den Bildschirm an. Wir fünf sitzen hier zusammen. Normalerweise würden wir uns gar nicht kennen. Ich würde den Helmut nicht kennengelernt haben, euch auch nicht. Und ich würde jetzt zu Hause sitzen und Kinderzimmer aufräumen mit meinen Kindern oder so. Ne? Nein, ich darf jetzt hier sitzen mit euch, ich darf Bier trinken, wir können über Eishockey quatschen, ist doch geil.
Genau darum geht's. Und vielleicht noch ein Wort dazu. Es ist schade, aber verständlich, dass ein Patrick Hager sagt, er möchte sich dort zurückziehen und er wird auch selbst bei einer erneuten Meisterschaft da sein Gesicht nicht reinhalten, weil er sich das, ich zitiere, das einfach nicht mehr geben möchte. Ja. Es ist sehr bitter, denn letztendlich ist Social Media eine Option, auch seinen Spielern und seinen Vereinen nahe zu sein und vielleicht auch mal Einblicke zu bekommen. Mhm. Vor allem in Zeiten, in denen wir jetzt leben. Ja. Und das, Patrick Hager hat keinen Bock mehr. Absolut nachvollziehbar. Es ist aber schade, weil es ist eine vertane Möglichkeit, wo sich dann aber auch der ein oder andere einfach mal so vielleicht ein bisschen hinterfragen sollte. Es ist ein schützenswertes Gut. Respekt muss immer da sein, Kritik darf immer da sein, aber bitte nie auf die persönliche Ebene. Und wenn jemand wie Patrick Hager, den wir ja auch im Interview schon hatten und sehr, sehr offen, sehr, sehr locker gewesen ist und auch wirklich alle Fragen beantwortet hat, auch die, die an uns herangetragen wurden, ob wir die stellen können, total offen, locker, wir hätten wahrscheinlich noch eine halbe Stunde reden können. Mhm. Wenn dann so jemand dann sagt, sorry, das tue ich mir nicht mehr an, es ist schade, es ist bitter.
Ja, auf jeden Fall.
So. Kommen wir wieder zurück zum Eis. Und deswegen nochmal zurück an die Seite von Conny Abelshauser. Denn an dessen Seite hat jemand kein Comeback gefeiert, sondern er hat sein EHC-Debüt gefeiert. Und das ist der singende Abwehrspieler, Matthew Maione. Und da geht die Frage gleich mal in Richtung Sebi und Egel. Wie habt ihr das Debüt des neuen Verteidigers, der mit ganz, ganz vielen Vorschusslorbeeren geholt wurde, wie habt ihr das erlebt?
Ich finde den mega. Erstes Bulli, der steht in der Starting Six. Gestern erstes Bulli ist gespielt und der geht sofort Körperspielen. Ist sofort präsent, will sich sofort zeigen. Hat meines Erachtens ein super Auge hinten, auch in der Bewegung hinten raus. Ich glaube, dass wir an dem richtig, richtig Spaß noch haben werden.
Sevi guckt so überlegend.
Ja, ich will dann zu overpacen, aber es für sein erstes Spiel, für einen nordamerikanischen Spieler mit seiner Statur, der es gewohnt ist, in härteren Ligen zu spielen, fand ich es schon mal einen sehr guten Start, dass er sich in seinem ersten DEL-Spiel keine große Strafe geholt hat.
Ja, da haben wir auch schon andere Erfahrungen.
Das war für mich, und zwar hat mir ihm angemerkt, dass er sehr wohl Körper spielen wollte, aber sehr darauf bedacht war, sich erstmal umzuschauen, wie es in der DEL so zugeht, was hier alles geht und was nicht geht. War zu Drittelpausenbeginn dann auch nochmal bei den Schiedsrichtern, hat sich da auch nochmal höflichst erkundigt, was jetzt da gerade so, also wir kennen es anders. Viele andere Spieler in seiner Statur holen sich meistens in ihren ersten DEL-Spielen gleich mal noch eine große Strafe ab, weil sie vollkommen gleich mal Zeichen setzen wollen. Ja. Er hat unaufgeregt gespielt für mich. Er hat einen sehr soliden defensiven Part übernommen, hat auch nicht versucht, irgendeinen Schmarrn zu machen, sondern gut die Scheibe dann wieder tief gebracht. Man hat so ein paar Mal gesehen, gerade in der eigenen Zone im Spielaufbau, was für eine gute Spielübersicht er hat, wenn er so aus der Rückwärtsdrehung einen Rückhandpass so schön anbringen kann. Also es waren einige Sachen dabei, die haben mich schon sehr gefreut. Auf der anderen Seite, wie gesagt, erstes Spiel, das Thema hatten wir bei den anderen Spielern, die in der Saison dazugekommen sind. Ich gebe den Spielern gern immer so 2-3 Spiele und dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt hat.
Dabei soll man es jetzt auch belassen. Ich habe auch nichts anderes erwartet bei Sebi, aber ich bin auch da vollkommen bei dir. Nach einem Spiel brauchen wir jetzt nicht viel sagen. Aber der erste Eindruck, der war schon mal ganz ordentlich. Bevor wir jetzt auf das große Ganze gehen, vielleicht noch ein, zwei Zahlen aus Münchner Sicht, nachdem die Südrunde beendet ist. Das ist jetzt ja auch nicht so uninteressant. Das ist ja, wie gesagt, die erste größere Zäsur. Topscorer Philipp Gogula mit 23 Punkten. Bester Schütze Trevor Parks mit 15 Toren. Bester Vorlagengeber Chris Borg mit 19 Assists. Die meisten Schüsse gibt Yasin Elis ab. 163 in den bisherigen Spielen. Das ist auch nicht zu verachten. Die beste Plus-Minus-Statistik, Yannick Seitenberg mit plus 15, gefolgt von Philipp Gogula plus 13 und dann jeweils plus 12 bei Frankie Maurer, Mark Vokes und Zach Redmond. Zach Redmond könnten wir noch Folgen machen. Also das heben wir uns noch auf. Da ist noch...
Bei dieser Zach Redmond-Folge wäre ich auch gerne dabei, weil ich ihn auch ziemlich cool finde.
Man hat auch das Gefühl, Zach Redmond strahlt so ein bisschen über Münchens Grenzen hinaus. Also der wurde, glaube ich, schon, es gibt eigentlich keinen Eishockey-Podcast, der sich mit der DEL beschäftigt, wo Zach Redmond nicht schon mal gefallen ist.
Ja. Der auch einfach gut ist und auffällt und eigentlich nie negativ auffällt, weil er irgendwie überhart oder was spielt, sondern immer nur positiv auffällt. Echt der Glücksgriff, der Kerl.
Das ist der Rockstar. Ein Grinsen im Gesicht immer. Das ist das, was ich an ihm so faszinierend finde. Der fährt dich um und grinst dabei noch.
Das ist ein Rockstar bei uns, muss man so sagen.
Ja. Ja.
Zach Redmond ist der Liam Gallagher in unserem Team.
Jo, so sieht's aus.
Ist so.
Wunderbar. Mate. Dann wollen wir, wir haben auch viel Kritik geübt am EHC Red Bull München. Aber Stand heute, 17.03., Mittwochabend, der EHC Red Bull München, das bullistärkste Team der DEL mit 53,55%.
Und das ohne Kosseler.
Und das ohne Kosseler. Der hat natürlich mitgeholfen. Der hat natürlich mitgeholfen. Ist ja ganz klar. Das ist ja vollkommen logisch.
War Mark Vox nicht gestern irgendwo mal eingeblendet, irgendwo bei 59%?
Ja. Also. Aber gestern haben wir tatsächlich in der Bulli-Statistik verloren. Also das hat uns ein bisschen runtergezogen. Nee, grundsätzlich sind wir stark am Bulli-Punkten. Das siehst du auch in fast jedem Spiel. Und das ist schon ein wertvoller Faktor.
Dann haben wir die Überzahlquote, die ja auch sehr oft gescholten wurde von uns. Da geht es langsam so ein bisschen nach oben. Die liegt jetzt bei 15,46%. Das ist Rang 11 in der DEL. Ja, ist noch nicht schön, aber mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Was die Unterzahlquote angeht, auch deutlich verbessert. Mittlerweile auf Rang 5 der DEL mit 83,33%. Das hat sich auch schon mal schlimmer angefühlt. Das reicht dann erstmal für die Zahlenstatistik, hätte ich jetzt gesagt. Das aber muss einfach auch mal angeführt werden.
Weißt du, was übrigens auch an dieser Zäsur eine gute Nachricht ist?
Leg los.
Ich bin sehr froh, dass dieses Südkram jetzt ein Ende hat.
Oh ja.
Ich will den Gegner nicht nahe treten, aber ich kann Schwenningen, Mannheim, Augsburg und Co. gerade nicht mehr sehen.
Nicht?
Nee. Frank, wie froh bist du, dass du jetzt südliche Gefilde kennenlernst?
Ja, also ich muss ja sagen, ich gucke mir ja alle Spiele an, egal ob es Nürnberg gegen Augsburg ist oder ob es Bremerhaven gegen Berlin ist. Also Hauptsache, es läuft Eishockey. Also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich jetzt nur Nordgruppenspiele gucke oder nur Südgruppenspiele. Also ich freue mich, wenn Eishockey im Fernsehen läuft und dann passt das schon. Ich habe jetzt mal so eine Frage an euch Münchner. Ihr habt ja jetzt auf Platz 2 abgeschlossen, ne?
Das ist richtig.
Ja. Ist das okay für euch? Ich meine, klar, auf Platz 1 ist Mannheim, aber die sind ja dieses Jahr ein bisschen woanders. Aber seid ihr tendenziell mit Platz 2 zufrieden?
Frage geht mal weiter. Ich bin ja meistens hier die Packmas Schweiz. Deswegen okay. Lasse ich jetzt einfach mal Sebi und Egel den Vortritt und danach kann ich auch noch was sagen.
Ich meine, wenn man so jetzt mal die 24 Spiele mal so Revue passieren lässt.
Ganz ehrlich, ich kann mit der Tabellenposition kann ich super gut leben. Mhm. Man darf immer nicht vergessen, dass fünf andere dahinter stehen, die würden sich freuen, wenn sie Zweiter wären. Mhm. Viel wichtiger finde ich, wie ist der zweite Platz zustande gekommen. Und da waren gute Spieler dabei, da waren schlechte Spieler dabei. Für die gefühlte Wahrnehmung, die wir in München immer so haben, wo immer gerne überdramatisiert und schlecht geredet wird, ist der zweite Platz ja fast eine Sensation. Wie gesagt, gefühlte Wahrnehmung, nee. Ich glaube, das passt schon einfach auch von der Leistung, die man jetzt in diesen Spielen gezeigt hat. Denke ich, dass man ein Müh besser war tatsächlich als Ingolstadt, die auch sehr, sehr gut spielen. Ja. Und Mannheim hat halt in dieser Runde alles überragt. Und von daher ist es ein verdienter Platz 2 und das ist auch völlig in Ordnung.
Okay.
Ich nehme es sogar noch enger. Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem zweiten Platz, weil Mannheim ist 12 Punkte vorne. Und das sind genau die 12 Punkte, die sie gegen uns geholt haben. Mhm. Jetzt, wenn wir sich die Spiele angeschaut haben, da war ein Spiel dabei oder sagen wir, das zweite Heimspiel, das war indiskutabel. Da war der Start einfach schlecht. Dann hat man das zweite Heimspiel hergeschenkt. Die anderen beiden Spiele in Mannheim. Ja, Eishockey ist die Statistik immer ganz gern, aber wenn es nach der Statistik gegangen wäre, hätten wir beide Spiele gewinnen müssen gegen Mannheim. Und von dem her halte ich es mit Seidenberg. Zweiter Platz ist gut und Meister ist, wer die Playoffs gewonnen hat. Deswegen haben wir letztes Jahr auf die Meisterschaft aktiv verzichtet, bevor sie uns nicht angeboten worden ist. Ja, aber es ist so. Meister ist, wer die Playoffs gewonnen hat. Und ich bin mit dem zweiten Platz super zufrieden und so kann es weitergehen. Und vor allem, es sind ja noch ein paar Spiele zu gehen. Mhm. Also wir haben ja noch 14 Spiele. Das ist wir haben ja noch 42 Punkte zu vergeben. Und da muss man jetzt erstmal schauen, wenn wir so weitermachen, ob nicht Mannheim irgendwann mal eine Phase kriegt, wo sie mal ein bisschen ins Straucheln kommen. Und dann werden wir da sein. Da bin ich mir ganz sicher.
Also ich gehe grundsätzlich mit. Also vor allem Sebi mit den 12 Punkten Abstand nach oben. Das sind 4 Niederlagen gegen Mannheim. Na, also somit, ich sag mal so, wenn du Platz 1 oder 2 abschließt, dann ist das in Ordnung. Es kommt auf die Playoffs an. Wenn der EHC Red Bull München pünktlich zum Playoff-Start sein stärkstes Eishockey spielt, dann ist alles in Ordnung. Weil dann ist wurscht, wann, wo, wie, was da kommt, dann marschierst du. So. Auch angesichts dessen, dass wir eine sehr hohe Leistungsschwankung hatten in der bisherigen Südrunde, wo der EHC Red Bull München jetzt aber in den letzten Wochen wirklich an Schwung wieder gewonnen hat und an Stabilität, da gab es eine Phase, da sah das ganz anders aus, ist dieser zweite Platz absolut okay. Also nicht nur okay, sondern der ist dort, wo man jetzt zum Status quo sein muss, um eine vergleichsweise ordentliche Ausgangslage einfach zu haben für den Endspurt der Hauptrunde. So würde ich das jetzt einfach mal so stehen lassen. Ihr habt die Tabelle angesprochen, Mannheim an der Spitze der Südgruppe mit 58 Zählern. Das ist ein unglaublicher Punkteschnitt von 2,417. Das ist schon leicht auch krass. Das muss man auch mal ganz deutlich anerkennen. Der jetzt Red Bull München einen Punkteschnitt von 1,917. Wenn da eine 2 davor gestanden hätte, wäre es vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen. Aber wie gesagt, das ist jetzt Korinthenkackerei. Platz 3 Ingolstadt, braucht man, glaube ich, nicht zu diskutieren. Starke Mannschaft, stärkstes Ingolstadt seit Jahren wahrscheinlich. Ja, und Schwenningen, das ist auch mehr als solide. Und dahinter wird es halt, es wird letztendlich ein Dreikampf werden zwischen Schwenningen, Straubing und Augsburg über Nürnberg. Ja, tut mir ein bisschen leid für Nürnberg tatsächlich, aber da ist halt in dieser Saison einfach nichts
zu. Um nochmal kurz in der Südgruppe zu bleiben. Ich denke, es läuft relativ sehr viel darauf hinaus, dass das Halbfinale, in welcher Konstellation auch immer, wer das dritte Spiel zu Hause spielen darf, München gegen Ingolstadt lauten wird. Und wenn ich ganz ehrlich bin, da freue ich mich drauf oder ich würde mich drauf freuen. Waren schöne Spiele gegen Ingolstadt. Die können gut Eishockey spielen. Es würde ein wirklich hochkarätiges Viertelfinale mal wieder versprechen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal anschaut, wer kommt denn dann für Mannheim, wenn die Erster bleiben, dann kommen da Schwenningen und Straubingen in die Richtung. Und das sind zwei Mannschaften, mit denen sich zum Beispiel die Adler ein bisschen schwer getan haben in dieser Saison. Und bei einer Best-of-Three-Serie, weiß ich nicht, da traue ich den Schwenningern schon mal zu, dass der Eriksson einen rauszaubert und da mal eine Glanzwoche hinlegt. Oder dass, wenn es um Straubing geht, dass der Pokel mal wieder der Trainerfuchs ist, aus dem er ihn öfter schon gekannt hat und seine Mannschaft gut auf den Gegner einstellt. Und also...
Ich glaube, dass Schwenningen wird, weil die spielen besser Eishockey.
Ja, aber wie gesagt, also da ist es auch noch nicht vorbei. Also Playoffs dieses Jahr, ich glaube, das wird ganz großer Sport. Und sollten wir dann Meister werden, dann gehe ich davon aus, dass wir Ingolstadt, Berlin, Mannheim gespielt haben. Und dann, ich glaube, wer aus diesen dreien wieder hervorgeht, das passt dann ganz gut. Also ich freue mich.
Berlin ist das gute Stichwort, denn Berlin hat bisher die Nordgruppe für sich entschieden. Und schon sind wir im Norden, wo wir hin wollten. Und deswegen auch die Kollegen des Bulli-Blocks heute hier sind. Denn da können wir uns jetzt austauschen, da können wir jetzt unser Wissen in einen Topf werfen. Und man muss ehrlicherweise sagen, das Nordwissen ist bei uns wahrscheinlich eher rudimentär vorhanden. Und deswegen ist der Frank da, der hat ja gesagt, er hat die gesamte Liga im Blick gehabt.
Ja,
das heißt, du hast Nord-Impact.
Big Picture. Also wir haben an Platz 1 die Rostock Piranhas, dann die Berlin Capitals, auf Platz 3 die Huskies aus Kassel.
Nein. Und wenn du jetzt noch schaffst, da irgendwo den EV Füssen noch reinzukriegen.
Es wird eng. Das
wird echt eng. Ich hätte dir zugetraut.
ja, Nordgruppe muss man ganz klar sagen, das ist in fester Hand der Eisbären Berlin. Also die liefern da echt hart ab. Haben jetzt 52 Punkte, 6 Punkte Vorsprung auf Bremerhaven, was ich vor dem Magenta Cup auch nicht so für möglich gehalten habe, aber die haben wir schon selbst da sehr gut abgeliefert in diesem Vorbereitungsturnier.
Wir erinnern uns nochmal an das Finale, das haben wir schon ziemlich oft zitiert, aber dieses 7:4 zwischen Bremerhaven und München, das München für sich entschieden hat, das war Eishockey-Unterhaltung pur.
Das kann ich nur unterschreiben, das stimmt. Das war echt toll. Ja, genau. Auf Platz 3 Iserlohn. Auch für mich so ein bisschen eine Überraschung. Der Helmut und ich, wir haben ja so einen DEL-Forecast gemacht. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern damals.
Um Gottes Willen, ja.
Ja, ich will hoffen, dass niemand mehr diese Folge hört, weil da haben wir auch so eine Tabelle, bold predicted.
Und das ist ihr wisst, dass das jetzt eine indirekte Werbung ist, ne? Also wir werden hier wahrscheinlich hier in den Shownotes auch noch verlinken.
Bitte nicht, bitte nicht. Oh no. Also ich glaube, bis auf die Eisbären ist alles spiegelverkehrt jetzt, Helmut.
Ja, ich habe unsere Tabelle tatsächlich auch gerade da, also mit dir angefangen.
Ist okay. Lass.
Doch, komm.
Komm, jetzt hau raus.
Das hauen wir jetzt raus.
Wir sind ja unter uns bei Parkplatz am
Stammtisch. Der Frank hat getippt, Eisbären Berlin, Wolfsburg, Kölner Haie, Bremerhaven.
Ja, okay, das geht ja sogar noch.
Ja. Ja, jetzt komme ich. Ja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Berlin habe ich getippt auf 1, Pinguins, also hier Bremerhaven, DEG und die Grizzlies Wolfsburg.
Dann hast du dich ein bisschen nur bei der DEG vertan.
Ja, tatsächlich.
Ja. Obwohl man sagen muss, bei der DEG, die letzten Spiele, die waren halt so der Knacks. Ne? Mhm. Ich glaube, die haben jetzt 5 Spiele in Folge, hatten die, glaube ich, jetzt verloren.
Ja, die standen länger deutlich besser da.
Ganz genau. Und sieht jetzt nicht so gut aus.
Das sind 6 Punkte doch, oder? Also 6 Punkte zwischen dem 3. und dem 6. Also
ja, genau. Ja, sicher, also, das ist ganz schnell gemacht.
Also das ja? In einer normalen Spielzeit würde man ja sagen, das ist ein Wochenende.
Ja, genau.
Aber wenn wir schon bei den Punkteabständen sind, vielleicht können wir das auch mal wirklich mal reinschmeißen. Also Berlin souverän mit 52 Punkten an der Spitze. Ja. Dann Bremerhaven 6 Punkte dahinter mit 46. Da kann man von einem Abstand sprechen. Mhm. Dann haben wir aber einen richtig schönen Knacks nochmal drin von Bremerhaven zu Iserlohn. Das sind einfach mal 9 Punkte.
Ja.
Also das ist gefühlt zementiert Berlin Platz 1, dann zementiert Bremerhaven Platz 2 und dann haben wir von Platz 3 bis 6 ein wildes Gewusel um die 2 Playoff-Plätze.
Von 37 bis 31 Punkte. Also Iserlohn, Wolfsburg, Köln und Düsseldorf. Da ist noch ordentlich was zu holen. Aber ich habe gerade gesagt, ich habe da so eine Fachfrage an dieses Eishockey-Gremium hier. Jetzt habe ich euch mal alle hier beisammen. Alle haben gesagt, der Norden ist schlecht. Irgendwie sagen immer alle, boah, der Norden, das ist super schlechtes Eishockey, das ist Fallobst und so. Ist mir persönlich völlig egal, aber woran macht man so etwas fest, so eine Meinung? Woher sagt man, diese Liga oder diese Nordgruppe ist einfach nur schlecht? Wie kommt das zustande? Könnt ihr mir das irgendwie beantworten?
Fang jetzt ich mal an, oder?
Ja,
Ich bin noch der Neutralste.
Ja, ja, cool.
Nein, ich glaube tatsächlich, dass es nachdem die Einteilung klar war. Ich meine, als es geheißen hat, Nord-Süd war ja sowieso relativ klar, welche Teams landen in welcher Gruppe.
Klar.
Und ab dem Zeitpunkt war ja auch klar, dass Mannheim und München in einer Gruppe sind. Mhm. Na, das waren ja so, ich sag mal, seit 2015 war das die Creme de la Creme im deutschen Eishockey. Mhm. Und mit dem Wissen dann, wie Ingolstadt nochmal aufgerüstet hat, dann hattest du plötzlich die Top 3 in einer Division. Und dann sagst du natürlich, boah, Bombenliga. Mhm. So. Das hat aber erstmal mit dem Eishockey ja an sich, was auf dem Spiel oder was auf dem Eis passiert, erstmal relativ wenig zu tun. Weil du kannst 2 super Mannschaften haben, die sie neutralisieren. Das kann richtig scheiße sein.
Ja.
Auf gut Deutsch gesagt. Oder es passiert das wie beim letzten Spiel von Mannheim und München, dass du eigentlich nicht mehr zum Durchatmen kommst, weil du denkst, verdammt nochmal, das hätte auch 0-0 theoretisch wieder ins Penalty schießen gehen können mit 0-0 und jeder hätte gesagt, boah, ein Monsterspiel. Hab's ja schon mal in München, ich erinnere mich. Aber ich glaube, und dann alleine auf diese Konstellation der Mannschaften sind, ich würde mal sagen, 80% der Leute draufgesprungen, ja, ist ja eh klar. Hast du jetzt die Top 3, hat ja jeder Recht, der das sagt. Oh, ist der Norden schlecht.
So. Ja.
Natürlich ist es das nicht. Aber es ist leicht, auf so eine Meinung aufzuspringen. Und ich glaube, das hat sich dann eher weiter potenziert.
Aber ganz ehrlich, es sind die letzten 6 deutschen Meisterschaften sind alle in den Süden gegangen. Du hast in der Südgruppe 3 der 4 Champions League Teilnehmer, also der Top 4 aus der letzten Saison. Und im Norden hast du halt die Eisbären, aber du hast halt auch Krefeld.
Aber im Süden hast du Nürnberg.
Ja, die sind mittlerweile gefährlich den Krefeld-Pinguinen annähern, was den Punkte- und Tore-Schnitt angeht. Aber ich bin da auch beim Egel, wenn man sich jetzt allein die Tabelle vom letzten Jahr anschaut. 1., 2., 3. München, Mannheim, Straubingen. Gut, danach kommt Berlin, Bremerhaven. Dann kommt aber schon Ingolstadt, von denen man am Anfang der Saison oder vor dieser Saison ja wusste, die haben einen Hammerkader verpflichtet. Das heißt, und jeder ist eigentlich ist man ja davon ausgegangen, dass die Straubinger versuchen, da weiterzumachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, um hier nochmal ein Zeichen zu setzen. Von dem her war eigentlich schon mal klar, okay, du hast im Süden schon mal drei Mannschaften, die du aus, also zwei Mannschaften mit München und Mannheim, die sowieso top in der Liga sind, mit Straubing einen, von dem man es erwartet hat, von Ingolstadt, dem man es auf dem Papier her zugetraut hat. Und dann hat man natürlich aus dem Magenta Sport Cup die Schwenninger Wildwings noch auf dem Schirm gehabt, die da überzeugt haben. Und von dem her fand ich das schon. Und aus dem Norden, ja, man wusste, Düsseldorf hat sich jetzt nicht ganz so blöd verkauft, war halt Ding. Köln und Iserlohn haben am Anfang gar nicht mitgespielt. Krefeld war
Chaos pur.
Chaos pur. Wolfsburg wusste man auch nicht so genau. Das wussten sie ja selber die erste Hälfte der Saison nicht so genau, was sie eigentlich machen wollen und wie sie spielen wollen. Die haben sich ja auch erst jetzt so in den letzten Spielen gefangen. Und von dem her bei Bremerhaven, ja, Bremerhaven ist solide, da weiß man, was man kriegt. Ob Bremerhaven in der normalen Tabelle auf Platz 4 stehen würde, wenn alles verzahnt ist, weiß ich immer noch nicht. Von dem her würde ich sagen, ja, ich würde schon dabei bleiben, dass die Spiele stärker sind oder die Mannschaften an sich stärker sind. Was ich dem Norden aber zugute halten will, mir gefällt dieses Offensive, das die spielen, auch wenn sie es nicht immer in komplett viele Tore umwandeln. Aber es hört ja außer uns keiner zu, oder?
Natürlich nicht, nein.
Nein, ich kann offen reden. Also ich mag dieses Jahr die Iserlohn Roosters ziemlich.
Was? Oh boy.
Das gefällt, also das ist, das finde ich spannend zum Anschauen. Und die Krefeld.
Frank hat die Unterhaltung verlassen.
und die Pinguine, das fand ich am Anfang, ich als alter Russland-Fan war da eigentlich schon sehr gespannt, was die so zaubern werden vor der Saison. Und von dem bin ich schon so ein bisschen enttäuscht.
Siehst du, ich würde das komplett anders sehen, Sivi. Ganz ehrlich, ich gebe dir recht, Berlin und Bremerhaven, aber dann ist Iserlohn schon die Nummer 3.
Ja, weil die schönes Eishockey spielen.
Im Ernst, Iserlohn?
Ist der Egel ein bisschen voreingenommen oder so?
Na, das hat gar nichts mit Iserlohn an sich zu tun. Die sind mir ja eigentlich, ich kenne echt nette Leute in Iserlohn. Und es tut mir auch ein bisschen leid für sie, dass sie halt da sind, wo sie sind.
Nein, also.
Also immer mit Augenzwinkern gesehen, diejenigen wissen schon, wer gemeint ist. Nein, ich glaube einfach, dass es. Ich stelle jetzt mal in den Raum, dass die Nordgruppe gegen die Südgruppe deutlich weniger Punkte holen wird.
Das kann sein. Vielleicht kommt es bei mir auch nur deswegen so an, dass ich die gern sehe, weil gegen die spielt man nicht selber. Also wie gesagt, wenn ich jetzt sage, so ein Spiel Straubing gegen Augsburg. Da ist es so, ja, weiß nicht, gegen die hat man selber so oft gespielt, da schaut man sich eher lieber die anderen an. Und wenn dann noch so ein defensiv Rumgegurke auf dem Eis stattfindet, dann gefällt mir das noch viel weniger. Und wenn sich die gegenseitig nicht aufs ein bisschen aktiv
ja, nach den Worten sucht, die er verwenden darf, ohne dass man es rausschneiden
muss. Ja, tatsächlich. Nein, dabei schneidet er ja heute selber.
Ja. Da kann ich auch noch Sachen reinschneiden. Sehr schön. Nein, von dem her, ich finde, es ist einfach schön anzuschauen, wenn man nicht immer die gleichen Mannschaften sieht. Und da muss ich sagen, wie heißt der, Casey Bailey oder so in Iserlohn, den mag ich. Ich weiß nicht warum, den mag ich eigentlich die ganze Saison seit den ersten Spielen. Das gefällt mir einfach, was der so spielt und was der so aufs Eis bringt.
Ja, der ist ja auch ein guter Zocker, also da gebe ich dir ja recht. Und es ist unterhaltsam. Aber es ist auch unterhaltsam, zwei Viertliga-Fußballmannschaften zu sehen, wenn sie dann auf Augenhöhe gegeneinander spielen. Sagt aber nichts über die Qualität aus. Unterhaltungsfaktor ist nicht immer gleich Qualität.
So, jetzt muss ich mal kurz einschreiten und mal den Helmut fragen, der jetzt größtenteils zugehört hat, aber auch gut amüsiert, wie ich deinem Gesichtsausdruck so ein bisschen entnehmen konnte. Helmut, wie geht's dir denn? Wie froh bist du, dass man jetzt endlich auch mal andere Gegner hat?
Ich bin ehrlich gesagt extrem froh. Also ich fand die Idee an sich mit dieser Gruppenaufteilung sehr cool. Das ist so ein bisschen NHL-Feeling in der DEL. Das ist ja in der NHL auch in Divisionen unterteilt.
South natürlich, Division.
Ja, genau.
Alps Division and the North Sea Division.
Ja, nee, also es hat auch seinen Reiz und das Problem an der ganzen Geschichte ist, in der NHL spielen die ja auch gegen, also jetzt gerade nicht, aber normalerweise auch gegen die anderen Gruppen und das ist jetzt schon extrem, ich möchte nicht sagen langweilig, aber ich kann die Teams langsam auch nicht mehr sehen. Ich freue mich extrem auf diese Verzahnungsrunde. In der Diskussion von Igel und Sebi da mal einzusteigen, ich habe so ein bisschen was von beiden, also ich finde auch tatsächlich, dass die Südgruppe ein Stück besser ist. Nicht jetzt, weil sie mehr Punkte hat oder so, sondern wenn man sich die Spiele anschaut. Ich schaue mir lieber Ingolstadt gegen Schwenningen an auf 3 und 4, ehrlicherweise, als Ingolstadt, als Iserlohn gegen Wolfsburg. Das ist einfach nur ein Gefühl. Also das ist irgendwie, ich finde die Spiele irgendwie besser im Süden.
Ich merke gerade bei Frank, der hat gerade so ein bisschen schmerzverzerrtes Gesicht verzogen.
Also, ne,
Frank, ich muss jetzt dir die Möglichkeit geben, dich zu verteidigen. Du hast diese Diskussion angestoßen.
Alles gut, alles gut.
Der Norden hat gerade ordentlich eine auf den Sack gekriegt. Das darfst du dich auch
nicht. Der Frank verzieht doch immer nur dann das Gesicht, wenn man sagt, Iserlohn ist auf Platz 3.
Ja, das ist aber auch, ne?
Essen West, die Schweine haben die Pest. Nee, ich muss sagen, du weißt ja eigentlich nie, wie die Spiele vorher ausgehen. Ist es ein qualitativ gutes Spiel? Ist es ein defensiv geführtes Spiel? Genauso wie gestern Schwenningen gegen München, es geht 2-1 aus. So, ich schaue mir auch lieber ein 6-7 an oder so oder ein 8-7 nach Penalty schießen. Ne? Aber du weißt es ja vorher nie. Ich finde halt einfach von der Qualität, der Spielqualität, ich sehe das auf einer Ebene irgendwie. Also ob ich mir jetzt Berlin gegen Iserlohn angucke oder ob ich mir Straubingen gegen Mannheim angucke. Also klar gibt es immer bessere Teams oder schlechtere Teams, aber von der beide Ligen spielen Eishockey. Also ich sehe das jetzt nicht so eng. Aber ich glaube, es ist doch viel, was im Vorfeld gesagt wurde. Ja, der Norden, der ist, was der Florian vielleicht gerade so sagte, im Norden, da sind nur die und die Teams und die haben sich verstärkt und Krefeld, da weiß man eh nicht, was passiert und Iserlohn, auch um Gottes Willen, aber der Süden, da kommen die Meister her und das ist qualitativ halt ein bisschen höher und wie du schon sagtest, da springen halt viele mit drauf und sagen, das ist so und wenn der Süden auf den Norden trifft, wird der Süden eine Schneise durch den Norden brechen und alles niederwälzen, was ihm da entgegenkommt.
Ja, und ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Vor allem, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Details gehen, was den Norden angeht. Da sind sehr, sehr beeindruckende Zahlen dabei. Ich möchte nur mal beispielsweise einen Marcel Nöbels erwähnen. Wir haben jetzt 28 Saisonspiele. Der Kerle hat halt einfach mal 32 Vorlagen gemacht und insgesamt 37 Punkte. Das ist schon respektabel, um es mal ein bisschen defensiv auszudrücken. Also der spielt eine überragende Saison.
Was natürlich dafür spricht, dass die Qualität ziemlich schlecht ist, damit er so viele Punkte machen kann.
Genau, ich rede jetzt von der persönlichen Leistung.
Gatio. Fallobst, ne? Also Hashtag.
Ich habe genau gewusst, dass das jetzt kommt.
24 Punkte gegen Krefeld, naja.
Wir sehen, woher kommt.
Nein, aber lass mich doch mal weiterreden. Meine Güte, wie mir sofort alles umgedreht wird. Ich wollte jetzt einfach mal mit ein bisschen Fakten noch ein bisschen raushauen. Die Interpretation Super. Können wir dann nachbringen. Ein Leo Pföderl mit 18 Toren, ein Christopher Foucault mit 16 Buden. Dann von Sebis liebgewonnenen Iserlohn Roosters. Was so oft sagen wir die auch nicht. Joseph Whitney, auch mal 15 Buden gemacht. Dann haben wir einen in Berlin überragenden Keeper mit Matthias Niederberger, der dort richtig eingeschlagen hat. Im Schnitt nämlich nur 1,99 Gegentore. Das ist schon auch stark. Und Tobias Antschika, der Zweite, ist halt auch noch in den Top 5 drin mit einem Schnitt von 2,13. Das macht schon was her. Und, von den Punkten ist übrigens Zach Redmond bester Verteidiger der DEL. Mit 22 Punkten. Einfach mal rein zum Schmeißen.
Und das gegen richtige Gegner, möchte ich sagen.
Es ist übrigens auch so, dass in den Top 5 der Verteidiger der DEL einfach auch mal 4 Südvertreter sind und 2 vom EHC Red Bull München mit Zach Redmond und Yannick Seidenberg. Erst auf Rang 5 kommt Nick Jensen von der DEG.
Ja, aber Nöbels, um den Krefeldern hier jetzt nochmal beizustehen, gegen Düsseldorf hat er einen Punkt mehr geholt. wie gegen Krefeld, der Herr Nöbels. Mhm. Ja, aber dann muss man halt sagen, Berlin, mein Gott, die kriegen halt auch hier. Was waren denn die letzten drei Spiele? Das waren Iserlohn, da haben sie noch fünf geschafft, aber danach kamen halt die Machten vom Rhein. Hier die Kölner Haie 6 Tore, die Düsseldorfer EG 8 Tore.
Also die Macht von Rhein ist ja sowieso ein gutes Stichwort, wenn du die Tabelle anschaust, ist das Eishockey im Rheinland unter uns gesagt in einem desolaten Zustand.
Ja. Ja. Ich warte auf einen Brennpunkt der Kollegen der Shorthanded News.
Ja, ja, ja. Schönen Gruß nach Düsseldorf. Aber ich finde, das Thema Krefeld, das können wir eh so ein bisschen ausklammern, weil die spielen in 2 Jahren eh in der KHL. Die sind eigentlich schon so gut wie weg.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Wir müssen dann eh nochmal googeln, was Pinguin auf Russisch heißt. Hatte das jemand
schon mal nicht erfolgreich gemacht, glaube ich.
Ja, also zumindest bei der Aussprache scheitern wir dann wieder kollektiv. Nein, aber es ist halt wirklich so, Eisbären Berlin jetzt mittlerweile die beste Offensive der DEL mit 98 Buden in 24 Spielen. Hashtag Fallobst. Ich weiß, es kommt gleich nochmal.
Super.
Hey, aber immerhin, er hat zu München auch mit 90 Toren, ne? Nur mal so nebenbei.
Ja, das, wie gesagt, das waren die letzten zwei Spiele. Da haben wir halt nur 2 Buden gemacht und Berlin 14. Also da haben die halt.
Dann stellen wir mal die Frage andersrum und kommen zur Verzahnungsrunde. Auf welche Duelle freut ihr euch am meisten in der Verzahnungsrunde? Die Antwort ist wahrscheinlich eh klar.
Also ich freue mich auf Bremerhaven gegen Iserlohn. Das wird ein Topspiel.
Das ist aber nicht verzahnend.
Das ist ja schon klar. Ist doch egal.
Das ist egal. Ich freue mich auf das Spiel, weil das gibt's nicht mehr.
Genau. Nein, ich glaube, alle gucken auf Berlin gegen Mannheim. Das ist ja so die Branchenführer der jeweiligen Ligen, der jeweiligen Division. Ich glaube, da wird auch von außen her medial Erster gegen Ersten. Das ist eigentlich das Beste, was du in Deutschland kriegen kannst.
Das sagt der Münchner Podcast, verstehst du? Ein kleines
bisschen weh.
Das sagt er im Münchner Podcast.
Ich sag von außen.
Ja, ja, ich sage jetzt.
Und was sagst du hier? Ein
bisschen weh.
Also ich persönlich freue mich ja immens auf das Duell Krefeld gegen Nürnberg.
Wollte ich auch gerade anführen, ja. Umgedrehte Tabelle. Das wird mal interessant.
Das wären mal, eigentlich wären es Playdowns.
Obwohl, ich glaube, dann hast du letzter gegen letzten das beste Eishockey, was du jemals gesehen haben wirst, bestimmt. Wenn also du denkst, boah,
definitiv.
Das wird eine Shitshow werden, aber dann zaubern die da ein 10-9 oder so nach Penaltyschießen. Kann passieren.
Möglich ist es. Das ist ja das Schöne am Eishockey, es ist alles möglich.
Definitiv.
Und was wir noch mal kurz mitthematisieren müssten, ist natürlich auch diese immense Spieldichte, die jetzt auf uns zukommt. Also beim EHC Red Bull München sind es halt einfach 28 Spiele in 14 Tagen.
Ja, und da hast du halt jetzt auch einen Vorteil, dass langsam ein paar Genesene kommen, man ein bisschen auf Kadertiefe gebaut hat. Und wir werden noch sehr dankbar dafür sein, wenn der eine oder andere Stammspieler mal ein bisschen rotieren kann und ein bisschen sitzen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass auch das in dieser Nord-Süd-Verzahnung ein ganz entscheidender Faktor ist. Die Tiefe der Kader, wie viele Pausen kannst du ja nehmen und mit wenig Verletzten kommst du da raus?
Ich muss mich also mal korrigieren. Es sind natürlich nicht 28
Dankeschön. Spiele
in 14 Tagen.
Das wäre schon ganz schön. Also, sagen.
Das wären jetzt einfach mal andere Dimensionen gewesen.
Am Tag 2 Spiele.
Ich meine natürlich 14 Spiele in 28 Tagen.
Ich glaube, wir haben dich alle verstanden.
Ja, Gott sei Dank. Aber nicht, dass es danach wieder heißt, was erzählen die da bei Packmas für einen Käse. Ne? Also ein bisschen vorbereitet sind wir ja dann doch. Aber es ist halt dieser Spielplan, der ist, ich weiß nicht, ob man das schon als unmenschlich bezeichnen darf, aber das ist halt teilweise mit Back-to-Back-Games. Der EHC Red Bull München startet am Montag, den 22., also jetzt am kommenden Montag in Düsseldorf, reist dann direkt weiter nach Iserlohn, also einen Tag später spielt man in Iserlohn. Dann fährt man nach Hause, um dann am Samstag zu Hause auf Köln zu treffen, dann 2 Tage später zu Hause gegen Krefeld. Dann wiederum 2 Tage später geht's nach Köln, nur einen Tag später gegen Krefeld. Also, das ist schon.
Wenn ich da kurz einwinken darf, da geht es auch ein ganz fetter Gruß an Roman Baderča nach Bern. Der SC Bern war ja gefühlt 7-mal in Quarantäne und die haben jetzt ein Pensum von alle 1,3 Tage ein Ligaspiel. Okay. Alle 1,3 Tage ein Ligaspiel. Aber du hast halt vollkommen recht, der Spielplan ist brutal heavy.
Also Bern spielt und trainiert mehr, als dass sie ruhen. Das ist wirklich heftig.
Vor allem, wenn man sich jetzt anschaut, dass wir jetzt wenigstens, oder sagen wir aus Münchner Sicht, jetzt zweimal eine Woche Pause hatten zwischen jeweils einem Spiel. Also man hat jetzt in der gleichen Zeit hat man halt zwei Spiele gemacht und jetzt geht es halt dann hoch. Ja, es wird spannend.
Ist nicht nur für die Spieler, sondern auch für alle Fanradios und Podcasts echt eine Zumutung, möchte ich mal anmerken.
Also ich glaube, da sprechen wir jetzt für Bulli und für Packmas. Also die Planung jetzt der nächsten Sendungen.
Ram.
Und fürs Radio Oberwiesenfeld an der Stelle auch noch.
Ja, natürlich.
Das wird hektisch.
Ja, und wir werden auch öfters mal hin und her springen müssen. Also eine gewisse Aktualität will Bulli haben, wollen wir haben. Wir können sie jetzt auch schon ankündigen. Wir dürfen dann auch mal Bulli zu Gast sein. Ja, da freuen wir uns auch
drauf. Echt? Okay, Helmut?
Haben wir alles schon besprochen. Haben wir alles
wie
schon
man sich gemacht. Innerhalb eines Gesprächs selber einlädt.
Kapitel. Ganz stark.
Ja, aber ich finde es tatsächlich aufgrund der Spieldichte, ich glaube, es war noch nie so schwer, irgendwelche Prognosen abzugeben, weil auch in Mannheim können sich auf die Schnelle mal vier Spieler bei der Spieldichte verletzen. Dann spielst du im Playoffs und dir fehlt eine erste Reihe, dann spielst du in der Best of Three und hast auf einmal ein Problem. Von daher ganz dünnes Eis, jetzt irgendwelche Tipps abzugeben, wer wie weit kommt, finde ich.
Ich glaube, wir sollten das auch an dieser Stelle nicht tun. Da werden wir uns wahrscheinlich nochmal unterhalten, wenn dann auch die Verzahnungsrunde zu Ende ist und es dann in Richtung Playoffs geht. Dann kann man vielleicht so ein bisschen mehr sagen. Dann sieht man auch, welches Team hat es wie schwer getroffen mit Verletzungen. Was wir nicht hoffen wollen, gibt es nochmal Corona-Fälle? Das kann ja einfach auch nochmal passieren. Und dann kommt natürlich auch die Form an, in die man sich reinspielt. Wir wissen alle, was passieren kann, wenn du dich in einen Rausch spielst. Hashtag Ingolstadt 2014. Na? Ja. Das ist alle noch. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben noch ein kleines Thema, was wir noch reinschmeißen wollten. Und da müssen wir auch sagen, ja, wir sind oft kritisch. Ja, wir haben auch öfters mal die verbale Peitsche vielleicht ein bisschen rausgeholt. Wir müssen jetzt aber auch ein Lob endlich mal wirklich nochmal endgültig aussprechen an den EHC Red Bull München in Sachen Fanaktionen. Und da gebe ich mal an die Egelei ab, denn die ist ja quasi Packmas, Radio Wiesenfeld und Fanvertretung in Personalunion.
Ja, also ich habe ja das Glück, hier auch noch eine der Fanbeauftragten sitzen zu haben. Von daher, ich bin da relativ nah dran, wobei tatsächlich, also wenn was geheim gehalten werden soll, dann schafft sich sogar vor mir. Erst recht seit der Podcast-Zeit übrigens. Also nicht nur ein Vorteil. Ja, also ich finde, es war ja jetzt Fanspieltag, wo von den Fanclubs gemeinsam eine Choreo gestaltet wurde und aufgehängt wurde, wo quasi jeder einen Teil beigetragen hat. Einige Fans hatten jetzt die Möglichkeit, gestern über Teams mit Goldmann und Söderholm und Co. ein bisschen zu fachsimpeln. Das sind Schritte in die richtige Richtung, das sind gute Ideen, das muss man jetzt einfach auch mal ganz klar loben. Und dann gab es dieses Schafkopfturnier und das finde ich aus mehreren Gründen einfach eine Mega-Idee, weil es halt nicht so ist. Ja, Düsseldorf hatte die super Idee mit diesem Drive-In zum Beispiel. Aber das kannst du an jedem Standort kopieren. Es bleibt die Düsseldorfer Idee, sie ist super, aber du kannst es im Prinzip an jedem Standort kopieren. Schafkopf ist halt was Regionales und von daher einfach eine Idee, die zum Verein passt. Man hat Conny Abelshauser dafür auserkoren, der ohnehin sehr gern Schafkopf spielt und der da einfach auch total gut dazu passt. Und ich habe mit zwei Spielern vom Final Table auch länger telefoniert und es war halt auch super organisiert, es war technisch gut, es war im Prinzip, hattest du deinen Spieltisch und gleichzeitig eine Teamsverbindung mit den anderen Leuten auf dem Tisch. Verein und auch Conny Abelshauser haben sich auch nach dem eigentlichen Turnier noch eine Stunde Zeit genommen zum Ratschen. Die Spieler haben eine Kiste Hacker und, glaube ich, vier Dosen Red Bull mit nach Hause bekommen, wurden ihnen vom Lieferanten am Finaltag geliefert. Damit auch da Verpflegung gesichert ist. Zum großen Glück übrigens der Spieler war die erste Station wohl der Martin und der hat dann in die restlichen Kisten noch eine Flasche von seinem Bier gepackt. Das heißt, es wurde dann auch noch geliefert.
Also voll des Lobes. Packmas Zwickel rumgegangen ist.
Nee, es war der Impfstoff. Er braut auch einen Impfstoff.
Schade. Das war Guerilla-Marketing
zum Feinsten gewesen. Nee, das sind einfach super Ideen und da, wie du sagst, wir haben oft kritisiert. Ich finde, genau das ist der richtige Weg. Und da muss man auch mal sagen, das haben sie super gemacht.
Dann hatten wir ja noch die Autogrammaktion.
Das sind gute Ideen und die auch noch gut umgesetzt.
Ja, man hatte dann noch die Autogrammaktion, wo Fans die Möglichkeit hatten, Fanartikel an den Verein zu schicken mit der Hinweis, den Spieler hätte ich gern als Autogramm drauf und haben es dann wieder zurückgeschickt. Auch eine starke Aktion. Das Video fand ich klasse in der Bulls Lounge. Einfach stapelweise Fanartikel und jeder ist durchgegangen und hat geguckt, wo er unterschreiben muss. Es sah super aus.
Wenn ich mal kurz fragen darf, ich habe noch ein Moskitos-Essen-Trikot von Michi Wolf. Wenn ich das nach München schicke, wird er das vielleicht unterschreiben?
Bestimmt. Ne? Also ich würde es nicht ausschließen.
Das ist ja stimmt. Ja, ich glaube, das kriegen wir durchaus hin. Ja. Da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Das lässt sich organisieren.
Ich glaub.
Wow, cool.
Also ich würde da, ja, doch. Also Frank, ja. Go for it. Versuch's auf jeden Fall.
Definitiv. Geil.
Und eine Aktion noch, und das haben wir dem Verein versprochen, dass wir auch nochmal darauf hinweisen, das ist die Trikotaktion, das Warm-Up-Jersey für die Playoffs. Jeder hat die Möglichkeit, mit seinem Gesicht auf dem Trikot zu landen, auf dem Warm-Up-Dress. Bis zum 22. März könnt ihr auf redbullmünchen.de noch euer Foto hochladen. Und wenn ihr das tut, dann könnt ihr mit eurem Foto Teil des Aufwärmtrikots sein. Und ich glaube, näher an einem Spieler oder an der Mannschaft kann man in diesen Zeiten gar nicht sein. Auch eine sehr schöne Aktion. Sorry. Das auch nochmal dazu. Ich stelle die Frage, wie ich sie jede Woche stelle, mit dem Blick auf die Uhr. Haben wir was vergessen heute?
Ja.
Packmas Bulli-Runde. Und der Sebi sagt sofort ja.
Ja, ich möchte noch Glückwünsche loswerden an einen Münchner, der auch im Red Bulls-Trikot spielt, aber in Salzburg, die spielen schon Playoffs, haben das dritte Spiel gewonnen gegen Dornbirn, sind 2-1 zurück in der Serie und den Game-Winner hat einfach mal der Münchner Philipp Wajeka geschossen und an der Stelle einfach mal Gruß nach drüben.
Nach drüben. Sebi hat immer das große Ganze im Blick.
Ja, absolut. Vielleicht sehen wir den Kollegen ja doch auch nochmal im Münchner Trikot. Schauen wir mal. Haben wir sonst noch was vergessen? Bulli-Kollegen, wollt ihr noch was reinwerfen? Das ist die Gelegenheit.
Das wäre ganz toll. Also ich hätte so ein paar Grüße. Ich habe da so was vorbereitet.
Eine Laudatio oder was?
Nein. Ich will natürlich jetzt hier meinen Briefträger grüßen, der ein großer Eishockey-Fan ist und auch unseren Podcast hört. Und der auch jetzt ab sofort seinen Packmas heißt das, ne? Packmas.
Es gibt beide Ausspruchsweisen. Wir machen es bayerisch Packmas, aber wir kommen mit beidem klar.
Ja, okay. Auf jeden Fall grüße ich hiermit meinen Briefträger und natürlich die gesamte Bulli-Redaktion. Namen habe ich vergessen, aber ihr seid super.
Mit wem arbeiten wir eigentlich?
Genau. Nein, ich grüße Diana, Roman, Markus und Helmut hieß er, glaube ich. Genau. Und,
den grüße ich auch, ja.
Ja. Und ich glaube, ich kann mich jetzt nur bedanken, dass wir mal hier sein durften. War echt mega super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr irgendwann mal auch mal bei uns zu Gast sein dürft.
Denn darauf bestehen wir sogar.
Mhm. Ach so, das geht das
jetzt. Bilateraler okay. Vertrag. Ja.
Okay, dann rausschneiden, Sebi, ne? Nein, vielen, vielen Dank.
Helmut. Ja, auch von mir. Dankeschön für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht. Ich grüße auch den Briefträger vom Frank. Und natürlich auch die komplette Bulli-Crew, brauchen wir jetzt ja nicht wiederholen, gerne wieder. Und wir freuen uns auf jeden Fall auch, euch bei uns begrüßen zu dürfen.
Da freuen wir uns auch drauf. Sebi Egel, auch bei euch möchte ich mich natürlich wieder herzlich bedanken für diese Runde, Folge 41. Ich hoffe, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Wollt ihr vielleicht noch euren Getränkehändler grüßen oder so?
Nö, aber der Briefträger vom Frank.
wird immer besser. Patrick, ja. Geil.
Und der Egel?
Ich weiß nicht, ich grüße jetzt mal meinen Briefträger vorsichtshalber, falls er auch zufällig.
Weißt du, keine Briefe mehr bekommst ab morgen.
Ja, ja. Und ansonsten die üblichen verdächtigen Zulieferer für diesen Podcast hier, also Bierlieferant Martin und Statistiklieferant Erik.
Also Excel Erik und Bier Martin. Ja. Ja. Alles klar. Dann bleibt mir noch eines zu sagen. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert gerne diesen Podcast. Empfehlt uns weiter. Empfehlt gerne auch den Bulli-Podcast weiter. Die Jungs freuen sich garantiert über den ein oder anderen Follower und Abonnenten. Einfach auch bei den Kollegen bitte vorbeigucken. Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, weil und euch gefällt, was wir hier tun, dann schaut mal auf packmas.de/sponsoring. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann findet ihr dort alle Infos. Wir haben mittlerweile schon Unterstützer. Da wollen wir uns ganz herzlich dafür bedanken. Wenn es noch ein bisschen mehr werden, haben wir natürlich nichts dagegen. In diesem Sinne, Packmas Podcast Folge 41 über das Ende der Nordrunde, der Südrunde, die kommende Verzahnungsrunde. Zusammen mit den Kollegen vom Bully Blog und Podcast verbleiben wir mit den besten Grüßen aus München und empfehlen natürlich weiterhin immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
Servus.
Servus. Servus. Servus.